MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und Servus aus Klagenfurt. Unter Büchern unterwegs in Klagenfurt am Wörthersee, der Geburtsstadt Ingeborg Bachmanns und dem Austragungsort der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur, des Wettlesens um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Wir sind hier live im Studio, nachdem die letzten Lesungen und Diskussionen stattgefunden haben. Und das bedeutet Zeit für einen Rückblick auf 3 Tage lang Literaturwahnsinn, auf 3 Tage wirklich ernsthaftes Aufnehmen neuer Texte und 3 Tage Begegnungen. Ein Tauchgang nicht nur in den Wörthersee, in dem schon die Dichterin Ingeborg Bachmann schwamm, die hier in Klagenfurt vor 100 Jahren geboren ist, sondern auch 3 Tage Tieftauchgang in deutschsprachige Gegenwartsliteratur, die was zu sagen hat. Wir fragen uns, was genau und mit welchen Mitteln, und wir fragen dazu meinen Kollegen Holger Heimann, der genau wie ich hier vor Ort ist. Wir hören nochmal in die Worte der Dichterin Helga Schubert, die hier den Reigen mit ihrer Rede eröffnet hat. Ich habe Bachmann-Gedichttext in petto, einen Lesetipp, und ich habe vor allem die Schriftstellerin Lena Schette eingeladen, die hier gelesen hat und dafür aus Erfurt angereist ist, wo sie gerade Stadtschreiberin ist und die gestern ihren Text »Was wir tragen« gelesen hat.
Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Der Rest strömt in der Pause Richtung Mensa, doch wir gehen zur Schultoilette an der Turnhalle, zu der sonst kaum jemand geht, essen unsere Brote in den Kabinen. Auf dem Klodeckel sitzend, wo die Blicke nicht auf unseren kauenden Mündern ruhen. Eine von uns macht Musik auf dem Handy an und wir tauschen unter der Trennwand Salami gegen Marmelade. Manchmal singen wir ein bisschen mit oder lesen uns gegenseitig unsere Horoskope vor. Wir tragen billige Jeans, die mit der Zeit an den Innenseiten der Schenkel immer dünner werden, bis die Haut hindurchschaut. Und schwarze Shirts, die mit uns wachsen, bis sich entlang der Nähte kleine Löcher bilden.
Lena Schette mit dem Anfang ihres Wettbewerbstexts. Und gleich hier zu Gast, 1 Stunde lang live aus Klagenfurt unter Büchern mit Musik. Ich bin Katrin Schumacher und erstmal ab an den Baggersee.
Vor meinem Fenster kann ich Bäume sehen. In mir drin, da kann ich die Chemo spüren. Die Visite kommt immer um 9:30. Die Ärztin sagt, ach, ich hör kaum hin. Vor meinem Fenster kann ich Vögel hören. Die Infusion tropft langsam vor sich hin. Circa 50 Mal, als ob sie für mich die Zeit dehnen mag.
Du nicht nach dem Baggersee.
Tristan Brusch mit seinem Song Baggersee. Auch ein Stück ziemlich gute Literatur, finde ich. Hier ist Unter Büchern live aus Klagenfurt. Und ich habe jetzt Lena Schette zu Gast. Hallo.
Hallo.
Sie haben ja in den letzten Tagen einen Job gehabt, den hätte manch eine gerne, aber es ist ja auch ein bisschen höllisch. Also Sie haben ja am Wettlesen teilgenommen mit Ihrem Text. Es werden ja immer 14 AutorInnen eingeladen, die 25 Minuten lesen. Danach gibt's ungefähr so lange Jurydiskussionen. Als die Einladung kam nach Klagenfurt, vor allem dann noch zum Jubiläum, 100 Jahre Ingeborg Bachmann, 50 Jahre Wettlesen, was ging da in Ihnen vor?
Als die Einladung kam, da stand ich gerade im Edeka an der Käsetheke und habe mich wahnsinnig gefreut und konnte es gar nicht glauben, weil das schon was war, was einige Jahre in meinem Kopf war. Also für mich ist es wirklich wie für viele andere Literaturmenschen wie der ESC oder Olympia. Also ich hänge da jedes Jahr gebannt vorm Stream und will das schon ganz lange machen und habe mich wahnsinnig gefreut.
Ist auch für uns Kritikerinnen so, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen ESC-Feeling. Jetzt ist es also passiert, am Freitag um 10 haben Sie Ihren Text gelesen, Was wir tragen. Wir haben gerade schon einen Ausschnitt rausgehört. Wie aufregend war die Situation?
Ziemlich aufregend. Also man macht ja als schreibende Person dann viele Lesungen und ist das Sprechen vor Publikum gewöhnt, aber Fernsehen ist doch nochmal was anderes und da war der Blutdruck, glaube ich, ganz schön hoch.
Vor allem, man sitzt so der Jury gegenüber, im Nacken sitzt das Publikum, das man so mitblättert, genau, beim Text. Es gab sehr viel Applaus tatsächlich und die Jury war extrem angetan, es fiel das Wort, das fand ich super schön, der literarischen Superkraft. Haben Sie mit so einem Erfolg eigentlich gerechnet?
Nein. Ich glaube, ich habe mich innerlich auf das Schlimmste vorbereitet und habe mir so eine Bingo-Karte erstellt mit schlimmen Dingen, die ich denke, dass sie kommen, damit ich darauf vorbereitet bin und dann nicht die Fassung verliere und nichts von den schlimmen Dingen ist passiert oder gesagt worden. Und dann habe ich mich sehr gefreut.
Es geht im Text um ein Mädchen, das mehrgewichtig ist, das mit Mobbing, mit einer übergriffigen Mutter zu tun hat, aber auch so eine Verschwesterung erfährt mit einem anderen Mädchen und auch nicht so das Opfer per se ist. Ein Text, der autofiktionale Anleihen hat, wie auch ihr sonstiges Schreiben. Was ist das Besondere, vielleicht auch Schwierige oder Gute am autofiktionalen Schreiben?
Ich liebe autofiktionale Literatur und lese das auch wahnsinnig gerne. Und ich mag es, in Texten die schreibende Person zu suchen und mag auch das kleine schmutzige Gefühl des Voyeurismus. Das Gefühl, es wird mir was erzählt und dass ich normalerweise keinen Einblick hätte. Ich finde, das sind ganz oft Texte, die sehr nah am Leben sind und sehr gefühlig und echt und das mag ich sehr.
Es gab ja sehr viele Texte hier, die mit einem Ich hierhin kamen. Also es gab sehr viel autofiktionales Schreiben. Haben Sie eigentlich ein bisschen was von den anderen Texten auch wahrnehmen können?
Einige. Vor meiner eigenen Lesung war ich ein bisschen sparsam mit dem Ansehen, weil ich dachte, in meiner großen Aufregung will ich es nicht noch schlimmer machen vielleicht. Danach habe ich mir vieles angeguckt. Da waren tolle Texte dabei, tolle KollegInnen.
Und wie ist das eigentlich überhaupt, wenn man hier in so einer Gruppe zusammen ist, eigentlich dieselbe Situation, in der jeder dann steckt? Ist es mehr Konkurrenz oder ist es mehr so Klassenfahrtsfeeling?
Das Schöne ist, von der Konkurrenz merkt man gar nichts. Also wir sitzen irgendwie morgens beim Frühstück zusammen und man tauscht sich aus und dann wird sich noch gegenseitig übers Outfit beraten und man zeigt sich Fotos auf dem Handy und man freut sich füreinander und nach den Lesungen wird sich auf dem Flur umarmt. Also es ist sehr warm.
Vor den Lesungen gibt es ja immer Videos, die die Kandidatinnen vorstellen in ihrem Porträt. Sagen Sie, dass Sie eine große Sympathie für den Osten haben? Also Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, sind gerade in Erfurt Stadtschreiberin. Gibt es da irgendwelche Verbindungen oder worin drückt sich diese Sympathie aus?
Ich bin ja 2020 nach Leipzig gegangen, um dort am Literaturinstitut zu studieren und da ging das schon so los und hat sich jetzt in meiner Zeit in Erfurt noch verfestigt. Ich finde irgendwie, das ist ein besonderer Schlag Menschen und nochmal anders als im Ruhrgebiet. Ich finde, die sind sehr freundlich und offen und es ist total leicht, in den Austausch zu kommen, sei es irgendwie im Kiosk oder so. Und es gibt eine gute Kulturszene, die stark ist und es gibt ein anderes politisches Bewusstsein, als ich das von zu Hause gelernt habe. Also ich glaube, bevor ich nach Leipzig gegangen bin, war ich noch nie auf einer Demo so richtig. Und das war was Neues für mich.
Das kann man im Osten gut.
Ja.
Die nächste Residenz, die geht ganz woanders hin, nämlich an den Genfer See, haben Sie mir schon verraten. Also was ganz anderes. Macht das eigentlich was mit dem Schreiben, diese ganz verschiedenen Orte?
Ja, Auf jeden Fall. Also die Begegnungen, ich glaube, die Landschaften machen nicht so viel mit meinen Texten, aber die Menschen, die ich dort treffe, die Gespräche, die ich habe, das sind schon so Fragmente, die ich aufsammeln und in meine Schreibtasche stecke, ja.
Bin ich sehr gespannt, wie der Bachmann-Preis da einfließt. Morgen wird's ja wirklich spannend. Ab 11 werden die Preise vergeben. Wie aufregend ist das?
Das ist schon ziemlich aufregend. Aber ich glaube, die Preisverleihung ist nicht so aufregend wie die Lesung an sich. Mhm. Das war jetzt erstmal der primäre Job, irgendwie dem Text den roten Teppich auszurollen und den so gut wie möglich vorzutragen. Und wenn das erledigt ist, dann fällt erstmal viel Anspannung ab. Und ich habe danach zu Hause angerufen und habe gesagt, jetzt kann ich all das machen, was ich mir vorher verkniffen habe. Jetzt kann ich mir Flecken auf die Klamotten schlabbern und kann an den See gehen und mir einen Sonnenbrand holen. Das ist alles egal.
Viel Spaß dabei und sowieso alles Gute. Und auch der Tipp, alle Lesungen, auch die von Ihnen, Lena Schette, gibt's auf der Seite vom Bachmann-Preis zum Nachschauen. Und mehr zu lesen gibt's in Ihrem Roman Das Schwarz an den Händen meines Vaters, erschienen im S. Fischer Verlag. Lena Schette, danke schön fürs Gespräch.
Dankeschön.
In dubio per il dubbio, la procrastinazione. In dubio per lo strappo della mia uniforme. In dubio per il dubbio e per la pubertà, in dubbio contro relazioni e normatività, in dubbio per il dubbio contro la disciplina, in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo, in dubbio per la febbre e le lacrime amare, diventa piombo il tempo mio. Cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo e le scuse mai udite, in dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme. In dubbio per la tenerezza, fragilità estrema, non incertezza per la volontà di cera. In dubbio per gli amafroditi dalle lontane sfere, trema tutto il corpo guardando le cimere. In dubbio per la febbre e le lacrime amare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scuse mai udite. Procrastinazione. strappe della mia uniforme, in dubbio per il dubbio.
Tokotronik war das mit der Italo-Version von Im Zweifel für den Zweifel. Unter Büchern hier live aus Klagenfurt von den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur, die begonnen haben am Mittwochabend mit der Eröffnung. Da hat die Schriftstellerin Helga Schubert gesprochen, die eine sehr besondere Beziehung zu dem Wettbewerb hat. 1980 wurde sie eingeladen zum Wettlesen. Da durfte sie nicht ausreisen. Die DDR-Staatssicherheit hat die Begründung in Akten niedergeschrieben, aus denen sie in der Rede dann zitiert hat. Dass sie viele Jahrzehnte später den Wettbewerb gewinnen würde, 2020, und dass sie mit über 80 zur Bestseller-Autorin werden würde, das hat niemand geahnt, am allerwenigsten die Stasi. Nicht nur diese Geschichte hat sie nochmal erzählt bei der Eröffnung, ihr ging es auch um die Namensgeberin des Preises, Ingeborg Bachmann, mit der sie sich intensiv beschäftigt hat.
Die Versuchung, der ich widerstehen musste und noch immer widerstehen muss, seit dem Telefonanruf, indem ich um diese Rede zum 50. Jubiläum des Bachmann-Wettbewerbs und zum 100. Geburtstag der berühmten Namensgeberin gebeten wurde, ist das Spektakuläre, um diese Schriftstellerin zu sehr zu beachten, das die Sicht auf ihr Werk verdeckt und behindert. Denn natürlich habe auch ich zuerst an ihr Nachthemd und die Zigarette gedacht. Und wenn jemand sagt, ach, die Bachmann, ist das nicht diejenige, die verbrannt ist, weil sie rauchte und dabei ein Nylon-Nachthemd anhatte? War da nicht was mit Max Frisch in Rom? Ließ sie nicht immer ein Taschentuch fallen, wenn ihr ein Mann gefiel, der es ihr dann aufheben sollte? Dann will ich in Zukunft inständig um die Erlösung von allem Übel und allem Bösen bitten und trotzig antworten, die Dichterin Ingeborg Bachmann aus Klagenfurt, die Sie mit ihrer indiskreten Vergewisserungsfrage gerade so vereinfachen und einordnen, hat die Anrufung des großen Bären geschrieben und Malina und An die Sonne. Und vielleicht lese ich Ihnen sogar einmal dieses Gedicht vor, damit Sie überhaupt eine Ahnung von der Qualität dieses Werks bekommen.
Ja, der Versuchung widerstehen, nicht die femme fatale Ingeborg Bachmann mit ihren Liebschaften und ihrem tragischen Tod anzuschauen, sondern ihr Werk, ihre Lyrik und Prosa, ihre Worte. Das hat Helga Schubert uns ins Stammbuch geschrieben, in ihrer Rede unter großem Applaus. Literatur als Kunst ernst zu nehmen, wie das in den letzten 3 Tagen hier in Klagenfurt stattgefunden hat und wie es gelungen ist, das kann ich gleich mit meinem Kollegen Holger Heimann besprechen, nach Sao de Sagazon.
Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte des larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer. Hello there, Sao, it's your old friend Tom. I'm very proud of the person you've become. Where I am weak, oh, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. Feel a storm underneath my wing. And I know
De Sagazon, Old Friend, MDR Kultur, unter Büchern unterwegs in Klagenfurt zu den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur, pünktlich im Bachmann-Jahr zum 100. Geburtstag der hier geborenen Dichterin. Ein ganz besonderes Jahr, ein ganz besonderer Jahrgang, Fragezeichen, kann ich hier mit meinem Kollegen Holger Heimann besprechen, kann ich an ihn weiterreichen, der wie ich hier gelauscht hat und wie ich hier auch schon ein paar Jahre lang immer wieder hinfährt. Hallo.
Hallo Katrin.
Also ich bin seit 2015 hier. Weiß ich noch, da hat Nora Gomringer gewonnen. Seit wann bist du hier?
Ja, ich war tatsächlich schon 2001 zum ersten Mal hier. Da hat Michael Lenz gewonnen. In den Jahren danach habe ich auch mal pausiert, aber nicht so oft. Also ich komme einfach gern hierher.
Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hat das eine ganz besondere Atmosphäre. Was ist für dich das Besondere an diesem Wettlesen?
Naja, zum einen ist es so, dass man hier in den 3 Tagen ganz komprimiert die aktuellste Literatur präsentiert bekommt. Die ist zwar nicht immer herausragend, trotzdem ist es spannend zu erfahren, was und wie geschrieben wird. Dann ist es immer wieder ein Erlebnis, der Jury dabei zuzuhören und zuzusehen, wie sie über die Texte urteilt, also wie die Juroren auch aufeinander reagieren, wie sie einen Text zu Leibe rücken und man ihn dann im besten Fall am Ende ein bisschen besser versteht. Ja, und all das wäre zu Hause natürlich auch im Fernseher möglich, aber dann kommt eben noch etwas Drittes hinzu, dass man hier eben in den Pausen mit Kollegen und anderen Leuten sich austauscht über die Texte, über die Diskussion zwischen dem heißen Garten und den klimatisierten Räumen hin und her pendelt. Und das mag ich.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen verrückt schon, ne? Da lesen Leute vor, andere Menschen diskutieren extrem ernsthaft über die Texte und dann reisen auch noch Leute hierhin, um vor Ort in einem heißen Studio dabei zu sein, hinterher alles auch nochmal durchzusprechen. Das kann man komisch finden oder kann man auch irgendwie altmodisch finden, aber also ich rate immer nur dazu, wenn ich mit jemandem darüber spreche, einfach mal mitzumachen, also sich vorlesen zu lassen und dann die 7 Kritikerinnen und Kritiker, die da sitzen, bei ihrer Arbeit zuzusehen. Das ist, wie ich finde, Literatursport vom Feinsten. Da kann man auch wirklich, kann man Daumen drücken, man kann Partei ergreifen. Für mich ist es tatsächlich spannender als so manches Fußballmatch, muss ich gestehen. Und jetzt sind alle Lesungen getan. Also 14 Texte gab es, 14 Diskussionen. Kann man übrigens auch alles nachschauen im Netz auf der Bachmann-Preisseite. Wie gesagt, das ist der Tipp. Vielleicht einfach mal schön drin zu bleiben, kaltes Getränk und sich vorlesen zu lassen. Mir ist aufgefallen, dass es in diesem Jahr nur einen Text gab, in dem es nicht ein Ich gab. Ich habe gerade schon mit Lena Schette ja über das autofiktionale Schreiben ein bisschen gesprochen. Also es gab nur einen Text, bei dem kein Ich sprach, sondern ein Wir. Und das ist der Text gewesen am ersten Tag.
Sehnwert war wütend und zähmte sich die Hand zu beißen, die uns füttert. Natürlich sind wir wütend. Egal ob gerechtfertigt oder nicht, denn wer zum Teufel will schon seine Heimat verlassen, ihr Ahnungslosen, und hier wie ein verdammter Papagei mit diesem Mustakzent herumstammeln, wenn die Hand uns auch noch eine runterhaut. Glaubt ihr, es ist nicht frustrierend, immer nur die Hälfte zu verstehen, aber dankbar, ewig dankbar sein zu müssen?
Kinga Tod war das mit ihrem Text Ostblock-Mädel. Der einzige Text, der ein, wie ich finde, großes sprachliches Experiment war, ganz aus dem Kinga-Tod-Kosmos. Also wenn sie auftritt, muss man wissen, dann singt sie, dann macht sie Musik, dann macht sie Geräusche. Ihre Literatur hat immer so einen Sound, der mehr ist als die pure Sprache. Und auch der Text, ganz das, was man von ihr erwarten konnte. Sie ist eine Spezialistin in Sachen Frauenverbände, die in Nonnengemeinden auch recherchiert hat. Das merkte man auch beim Vortrag. Kinga Tod ist Ungarin, Jahrgang 1983 und in Ungarn auch politisch aktiv gewesen. gewesen, zum Beispiel als Gründerin einer Organisation für Gleichberechtigung und Frauenrepräsentation im Literaturbetrieb in Ungarn. Sie musste ins Exil gehen und sie ist die einzige dieser Vortragenden, die aus dem Exil geschrieben hat. Also sie musste Ungarn und ihre Familie, ihre Heimat verlassen, um ihre Kunst zu machen. Und dieses Exil in allem Schmerz war, wie ich finde, auch Grundlage dieses Textes. Wie hast du das wahrgenommen, Holger?
Also ich habe den Text auch als einen enorm spannenden Text wahrgenommen, der wirklich herausragt, gerade auch wegen der anderen Perspektive, die du ja schon angesprochen hast. Wir haben es da mit einem kollektiven Wir zu tun, das sich aus vielen verschiedenen Stimmen zusammensetzt, von Frauen aus Ungarn, die als Arbeitsmigrantinnen nach Österreich kommen und die dort damit konfrontiert sind, Fremde zu sein, geradezu unsichtbar. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Text, der sehr anspielungsreich und komplex ist, noch einmal im Hotel gelesen habe, nachgelesen habe. Das war durchaus hilfreich fürs Verständnis. Und ja, du hast ja schon erwähnt, dass Kinga Todt auch Performance-Künstlerin ist. Und wie sie hier performt hat, das war schon großartig, mit Gesang, Geräuschen, mit einer unglaublichen Energie auch. Also wie unter Strom wirkte das. Und dazu passte irgendwie, dass ihr die Haare ganz wild vom Kopf abstanden.
Genau, der Text, der kam wahnsinnig gut an. Also für mich wirklich eine Kandidatin für den Preis neben Lena Schette. Ansonsten wenig Perlen dieses Jahr, oder?
Ja, das stimmt und das ist wirklich schade. Ich hatte erwartet, dass zum Jubiläum hin in Klagenfurt auch besonders viele starke Texte vorgetragen werden, zumal ja nicht wenige der Autorinnen und Autoren, die hier aufgetreten sind, schon Romane publiziert haben und zwar durchaus auch hochgelobte Romane. Aber Kinga Todt und Lena Schette, die ragten schon weit heraus und der Rest, ja, da war doch viel Mittelmaß dabei.
Ich mochte tatsächlich den vorletzten Text, der von dem Österreicher Wolfgang Popp stammt. Jetzt bin ich neugierig, hieß der. Und er erzählt von der langsamen Verfertigung der Gedanken beim Schreiben, der meandert so vor sich hin. Ich mag das ja sehr, so in ein Schriftsteller in Gehirn zu schauen und es ist wenigen gelungen, finde ich, das so gut zu beschreiben wie Wolfgang Popp. Ich muss mal die letzten Sätze einspielen, die mochte ich besonders.
Einer, der schreibt, denke ich, kennt zwei Arten des Alleinseins, die völlig unterschiedlich sind. Das Alleinsein am Schreibtisch und das Alleinsein beim Lesen vor Publikum. Mir ist es einmal passiert, dass ich Alien statt allein gelesen habe. Das ist zwar ein Verleser und kein Verhörer wie das Kochbuchverbot, funktioniert aber ähnlich, weil auch eher eine Tür aufmacht, eine Tür zu einer Vorstellung, die ich mag. Dass ein Mensch, der allein ist, beim Schreiben oder jetzt gerade beim Vorlesen, auch etwas von einem Außerirdischen hat, weil er in seinem seltsamen Außen sitzt und von dort aus hinein in das Menschsein blickt.
Ein Satz oder eine Beobachtung, für die es sich wirklich lohnt, hier 14 Texte zuzuhören. Also wenn ich nur diesen einen Gedanken mitnehme, finde ich, reicht schon. Und da sind wir gleich bei der Jury. Der Text ist nämlich, muss man so sagen, gnadenlos durchgefallen. Wobei die 7 Jurorinnen und Juroren durchaus einen ziemlich guten Blick auf besondere Sätze hatten in diesem Jahr. Es wurden erste Sätze gelobt, aber auch die mittendrin, wie hier vom österreichischen Kritiker Klaus Kastberger.
Ich finde den besten Satz des ganzen Bewerbes, der aller Texte hier, ist kein erster Satz, aber diesen Satz, den habe ich mir angestrichen und dieser Satz wird mich nie mehr loslassen. Und bei jeder Geburtstagsfeier und bei jeder Feierlichkeit in familiären Rahmen wird der Satz mir vor Augen stehen und dieser Satz ist, die Torte gab auf. Also das ist grandios.
Immer für eine Pointe gut, der Juryvorsitzende Klaus Kastberger und immer gut für den präzisen Hieb der Schweizer Juror Philipp Tingler.
Okay, wir sind seit ungefähr 55 Minuten hier und ich habe das Gefühl, es dauert schon wieder 10 Jahre. Ich könnte schon wieder nach Hause gehen, wenn ich mir hier vergegenwärtige, was passiert. Also, ich finde den Text überhaupt nicht überzeugend konstruiert.
Hört man schon, es ging hoch her. Wobei ich fast fand, die Jury war sich dieses Jahr irgendwie zu einig und hat auch Texte gelobt, so milde, dass es fast schon komisch war. Worte wie grandios und klug und sicher wurden da ausgepackt an Texten, wo ich es nicht wirklich verstanden habe. Welchen Eindruck hast du gehabt, Holger?
Ja, den Eindruck teile ich, zumal es zuweilen rührend ist, wie die Jury oder sagen wir besser viele aus der Jury sich darum bemüht, noch die misslungensten Texte einfach zu verteidigen. Da ist dann ein manchmal recht deftiger, auch rüpelhafter Einwurf von Philipp Tingler, wie wir ihn gerade gehört haben, als Korrektiv sehr hilfreich, um einfach manche Dinge gerade zu rücken. Zumal diese Veranstaltung ja auch von der Emotionalität lebt, von einem gewissen Unterhaltungswert einfach. Schließlich wird das ja alles live bei Dreisat übertragen. Insgesamt finde ich aber, ist die Jury ein gut eingespieltes Team. Die sind ja schon länger zusammen, wo jeder seine Rolle hat, wo Klaus Kasperger immer wieder gern das spezifisch Österreichische an einem Text erklärt und das dann vom Schweizer Thomas Stressle in Frage gestellt wird.
Jetzt natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Holger, wer wird morgen gewinnen, den 30.000-Euro Bachmann-Preis oder die anderen Preise, die es hier zu holen gibt?
Also mein Favorit ist Lena Schette, ganz klar, mit ihrem Text über zwei dicke Mädchen. Eine ganz einfach erzählte, hochemotionale Geschichte über Außenseitertum und sich zur Wehr setzen auch. Thomas Stressle, der sie auch eingeladen hat hierher, der lobte die existenzielle Wucht des Textes. Und ich finde, genau diese Wucht hat dieser Text. Ja, und was denkst du?
Also meine Favoriten, ich glaube, man hat sie schon rausgehört, sind auch Lena Schette und Kinga Todt. Aber wie immer, hier kann ja irgendwie alles passieren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt am Mörthersee. Man weiß nie, was die Jury sich heute Abend so ausdenkt und morgen dann auf der Bühne darbietet. Ich danke dir für das Gespräch, Holger Heimann, du springst jetzt in den See, oder? Ich werde hier noch ein bisschen senden.
Ja, bei der Hitze tut das natürlich besonders gut.
Und der Bücher live aus Klagenfurt und das sind Kids with Buns.
The glass that I broke 4 weeks ago, it's still on the floor, it's part of the room now. I'm never gonna pick it up again. The bed is still cold, or so I've been told, by the old second guess that still whispers. I guess I still listen to it again.
Kiss with Buns. Und hier ist Unterbüchern live aus Klagenfurt von den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Eben haben wir schon ein bisschen in den Text gehört, den die Ungarin Kinga Todt hier vorgetragen hat. Eine heiße Kandidatin auf den Preis. Und gerade ist auch ihr neues Buch erschienen. Maria Machina im Verlag Mattes und Seitz. Ebenso experimentierfreudig wie ihr Bachmann-Text hier im Wettbewerb. Und überhaupt, Todt schreibt Lyrik, illustriert ihre Texte gelegentlich selbst. Sie ist Frontfrau eines Duos Fachhaus für experimentelle Musik. Sie singt in Metal-Bands und außerdem ist sie Sprachwissenschaftlerin, unterrichtet Deutsch und. Ein ganz schönes Multitalent und Grund genug, nochmal genauer hinzusehen. Kai Sarabi stellt Maria Machina vor.
Im ersten Augenblick möchte man tatsächlich die Hände zum Gebet falten, den Blick zum Himmel aufrichten und fragen, was das jetzt soll. In ihrem Gedichtband Maria Machina macht Kinga Todes ihren Lesern nicht leicht. Die Wörter sind durchweg klein geschrieben, die Zeilenumbrüche wirken willkürlich, Satzzeichen gibt es nicht. Es braucht, bis klar wird, was Kinga Tod in Maria Machina macht. Der Band ist eine lyrische Auseinandersetzung mit dem Gebet als Form und mit der Figur der Maria.
Warum quälen? Untersuchen wir dich. Wunder, Mutter unser, lass uns das nicht mehr machen. Madonna di Campiglio, Madonna di Burano, Tochter unser della Rosa.
Die Figur der Maria, die Mutter von Jesus Christus, wird bei Kinga Tod zu einer Art Denkfigur. Mit Maria denkt sie zum Beispiel über Frausein und Mutterrollen nach. Schließlich gilt Maria immer noch als das Sinnbild der tugendhaften Frau. Sie war Jungfrau, hat ihrem Mann dann per unbefleckter Empfängnis einen Sohn geschenkt, Jesus, dem sie dann treu bis zum Tode am Kreuz zur Seite stand. Kinga Tod hadert in ihren Gedichten aber mit den Rollenzuschreibungen, die sich daraus ergeben, und fragt sich auch, was wird, wenn die Mutterrolle auf einmal nicht mehr erfüllt wird.
Im ersten Wegszenario ein Bohrer, eine Kuh, das Kind, das Feuerwehrauto, der Feuermelder, schreien gleichzeitig aus den Metallscheiben, Funkenschauer, sie ist im Bett erstickt, das Kissen bedeckte ihre Zahnreihe.
Kinga Tod schreckt dabei auch nicht vor dunklen Wendungen zurück. Ihre Gedichte loten die Grenzen dieser Marienfigur aus. Was mit einer Mutter passiert, wenn ihr Kind stirbt, so wie Marias Sohn Jesus in den Evangelien ja von Anfang an dazu bestimmt ist, am Kreuz zu sterben. Tod weitet diese Frage aus, auf die Frage nach der Verantwortung für zukünftige Generationen. Kriege, Klimawandel, menschengemachte Katastrophen. Maria Machina versammelt einerseits Gebete für mehr Fürsorge, gleichzeitig klagt Tod aber auch Vernachlässigung an.
Und das Polarlicht leuchtete. Kyrie, Kyrie, erbarme dich, Trauerminengott. Wir verbrennen die Flagge, bringen Essen, opfern unsere Söhne. Leuchte uns in Gehirn und Herz und vertreibe die Pest, die uns ob unserer Sünde befiel, und wir fallen auf die Knie vor dir.
Das Buch Maria Machina ist Teil eines Multimedia-Projekts. Dazu gibt es noch ein gleichnamiges Album, das Kinga Tod schon 2024 veröffentlicht hat und das den oft nicht ganz einfach zu deutenden Texten Stimmung und Textur gibt.
Durch Nadeln atmen wir den Berg. Lassen den Wind durch die Luftröhre hinab. Das Glas zerspringt im Sturm auf dem Felsen, auf dem heißesten, auf dem trockensten. Wir graben tief in den getöpferten Seegrund. Krähennest, wir bohren uns in Stroh und lassen den Wasserfall hinabstürzen.
Leicht zugänglich ist Kinga Tods Lyrik in Maria Machina beim besten Willen nicht. Anspielungen auf Filme wie den Horrorklassiker Midsommar oder das Nonnen-Erotik-Drama Benedetta muss man erstmal erkennen. Und wer nicht zumindest ein bisschen Ahnung von der katholischen Marienanbetung hat, dem dürfte es schwerfallen, die Stimmung von Tods Gedichten wirklich zu greifen zu kriegen. Und selbst mit all diesem Hintergrundwissen scheint ihnen trotzdem ein Geheimnis inne zu wohnen, das sich störrisch weigert, sich zu offenbaren. Aber vielleicht gehört das ja auch dazu, glauben, dass das, was man hier liest, wirklich gut ist. Lyrisches Göttinnenvertrauen sozusagen.
Kai Sarabi hat uns vorgestellt, Kinga Tod, Maria Machina, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin.
said hi, and I said hi, and he said gee, and he asked me, and I asked he, and Polaroid he and me. So I threw him, and he threw me. Transparent man, the mannequin. Great, I said, and he said gee, and that was it, and that was we.
I got this Polaroid, a big shot, and it just takes the face of a person. I haven't learned how to do the body yet. They usually always come out great.
Gemerkt, die Musik in dieser Folge, die lebt ein bisschen von den Gegensätzen, die es auch hier in den Texten zu hören gibt. Mal klassisch und dann wieder ein bisschen krass, wie hier Mark Almond war das mit Soft Cell und Polaroid. Und das war schon fast diese Folge unter Büchern live aus Klagenfurt von den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Das letzte Wort der Dichterin, unter deren Namen hier jedes Jahr die Literatur gefeiert wird, die wunderbare Ingeborg Bachmann, das Titelgedicht aus ihrem berühmtesten Gedichtband.
Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkte die Geliebte im Sand, er steigt um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort, er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um, schnür deinen Schuh, jag die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage.
die Pet Shop Boys. Ich habe gerade festgestellt, ganz, wirklich ganz unabsichtlich, alle Bands dieser Folge habe ich schon ein oder mehrmals live gesehen. Passt zu Unterbüchern unterwegs, live aus Klagenfurt, bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur, der Jubiläumsausgabe. Danke an die Technik hier, an Michi, an den Reglern und danke an alle, die sich für diese Stunde Literatur interessiert haben. Unterbüchern jeden Mittwoch und Samstag ab 18 Uhr und immer bei ARD Sounds. Ich bin Katrin Schumacher, ich sag Ahoi, Baba und wünsche stabiles Lesen. Und wenn ich nicht hier in Klagenfurt wäre, dann wahrscheinlich einfach mal dort, wo Sie heute Abend spielen, in Berlin nämlich. Das hier sind Pulp.
In einem vornehmen Hotel soll Pater Brown eine Beichte abnehmen. Am gleichen Abend trifft sich hier auch eine äußerst exklusive Gesellschaft zum Dinner. Ihr Wahrzeichen?
Das berühmte Gedeck von Fischmessern und Gabeln, und von denen jedes einzelne Stück am Griff mit einer großen Perle verziert war.
Nach dem Essen wird das Besteck abgeräumt. Doch in der Küche taucht es nie auf.
Meinen Sie, dass jemand unser silbernes Fischbesteck gestohlen hat?
Pater Brown wird hellhörig und der sonst so unscheinbare Priester wird zum Ermittler. Pater Brown. Geschichten von Gilbert Keith Chesterton in der MDR Kultur Klassikerlesung. Montag bis Freitag um 14:10 Uhr hier im Radio und jederzeit in ARD Sound.